Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind die Themen. Und plötzlich kein Signal mehr. Ein Passagierflugzeug der Air France ist von Rio herkommend wohl in den Atlantik gestürzt. Gigantische Pleite. General Motors meldet Insolvenzzahlen und soll im Eilzugstempo gesund geschrumpft werden. Fragen nach Washington. Trotz Reaktion aus Israel, die Regierung in Jerusalem entrüstet sich über den verlangten Siedlungsstopp aus Washington. Erklärungen unserer Nahost-Korrespondentin. Und später dann Gareth Evans, der Chef der Crisis Group, erklärt, wie er die Zukunft von Sri Lanka sieht. Er tut dies hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Zuerst jetzt Philipp Scholkmann. Er hat die Informationen zum Flugzeugunglück von Air France.
Am Pariser Flughafen Roissy-Charles de Gaulle wurden die Angehörigen der Passagiere von den Medien abgeschirmt und psychologisch betreut. Hier hätte die zweistrahlige Airbus A330 mit der Flugnummer AF447 von Rio de Janeiro kommend gegen Mittag landen sollen, mit 216 Passagieren und 12 Crewmitgliedern an Bord. Die Anzeigetafel zeigt den Flug am Nachmittag noch immer als verspätet an, doch die zivile und die militärische Flugsicherung haben zum Zeitpunkt der erwarteten Landung schon mehr als 5 Stunden lang keinerlei Kontakt mehr zu dem Airbus, wie Jean-Louis Borloo, der zuständige Minister, dem französischen Radio sagt.
Il a maintenant disparu depuis plus de 5 heures des écrans radars civils et militaires. Les plus graves inquiétudes.
Der letzte routinemäßige Funkkontakt zur Crew war gemäß Air France gegen 3 Uhr in der Früh. Die letzte Meldung, die die Maschine aussendete, war eine automatische Meldung über Störungen im elektronischen Kontrollsystem, wie Air France-Sprecher François Brousse an einer Medienkonferenz am Nachmittag in Paris sagte. Zum Zeitpunkt der Fehlermeldung, gegen 4 Uhr in der Früh, habe das Flugzeug über dem Atlantik eine Zone mit heftigen Gewittern durchquert.
4 Uhr du matin, heure de Paris. Est entré dans une zone orageuse avec forte perturbation, ce qui a provoqué des dysfonctionnements d'un certain nombre d'appareils et notamment de ce qui maintient le contact entre l'appareil et les différentes zones de contrôle.
Die wahrscheinlichste Hypothese zur Stunde sei, dass ein Blitzschlag das System derart beeinträchtigt habe, dass keine Zeit mehr blieb, irgendein Notsignal zu senden, hieß es an der Medienkonferenz weiter. Das bleibt allerdings erst eine Hypothese. Sicher sei einzig, dass die Maschine nicht mehr in der Luft sein könne, schon weil der Treibstoff dafür nicht ausreiche. Die brasilianische Armee schickte von einer vorgelagerten Inselgruppe Militärflugzeuge auf die Suche über dem Atlantik. Die französische Armee tat dasselbe von Senegal in Afrika aus. Doch sowohl bei Air France als auch beim französischen Transportministerium heißt es heute Abend, man müsse vom Schlimmsten ausgehen.
Philipp Scholkmann aus Paris. Inzwischen ist bekannt geworden, dass an Bord des Flugzeugs neben 80 Brasilianern, 73 Franzosen, 18 Deutschen und Menschen aus anderen Nationen auch eine Person aus der Schweiz war. Weitere Meldung des Tages hat nun Nadja Ruch.
US-Präsident Obama hat vor den Medien die staatliche Übernahme des Autoherstellers General Motors gerechtfertigt. Ein Zusammenbruch des Konzerns würde enormen Schaden anrichten, sagte er. Nur der Staat könne zurzeit genügend Geld für die Sanierung aufbringen. Die Rede ist von zusätzlichen 30 Milliarden Dollar. General Motors hatte am Vormittag vor Gericht ein Insolvenzverfahren beantragt. Dies ermöglicht die Neugründung des Unternehmens. Die US-Regierung will an GM vorübergehend die Mehrheit übernehmen. In Genf hat die zweite Runde der Abrüstungsverhandlungen zwischen den USA und Russland begonnen. Konkret geht es um ein Nachfolgeabkommen für den sogenannten START-Vertrag, der als Grundpfeiler für die Waffenkontrolle gilt. Die Verhandlungsrunde soll 3 Tage dauern. Erste Ergebnisse sollen bei einem Gipfeltreffen Anfang Juli vorgestellt werden. Die erste Gesprächsrunde über eine Verkleinerung der Atomwaffenarsenale hatte vor 2 Wochen in Moskau stattgefunden. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu geht auf Konfrontationskurs zum Hauptverbündeten USA. Die Forderung von US-Präsident Obama nach einem vollständigen Siedlungsstopp im palästinensischen Westjordanland sei unsinnig, sagte Netanyahu vor einem parlamentarischen Ausschuss. Barack Obama hat einen Stopp aller israelischen Siedlungsaktivitäten in den besetzten Gebieten gefordert. Netanyahu will hingegen ein, wie er sagt, natürliches Wachstum in den 120 bestehenden Siedlungen erlauben. Irak hat damit begonnen, Öl aus dem kurdischen Autonomiegebiet in die Türkei zu exportieren. Laut einer irakischen Nachrichtenagentur nahmen Staatspräsident Jalal Talabani und der Präsident der nordirakischen Kurdenprovinzen Massoud Barzani an der feierlichen Eröffnung der neuen Exportroute teil. Zunächst sollen vom Ölfeld bei Erbil 60.000 Fass Öl pro Tag durch die irakisch-türkische Pipeline gepumpt werden, die im türkischen Mittelmeerhafen Ceyhan endet. Später kommen auch noch Lieferungen mit Tankwagen hinzu. Die Zentralregierung in Bagdad hatte zuerst versucht, die Kurden daran zu hindern, Öl aus ihren Autonomieprovinzen zu exportieren. Dann ließ sie sich jedoch auf einen Kompromiss ein, weil sie einen Anteil aus den Öleinnahmen benötigt. Aus dem Kanton Waadt werden zwei neue Fälle der Schweinegrippe gemeldet. Bei den Patienten handelt es sich laut dem Kantonsarzt um ein Paar, das am Samstag aus New York zurückgekehrt ist. Das Paar und eine dritte Person befinden sich in Quarantäne. Damit wurden in der Schweiz bis jetzt 10 Fälle von Schweinegrippe festgestellt. Weltweit haben sich mehr als 13.000 Menschen mit dem Virus angesteckt. Mehr als 100 Personen sind an der Krankheit gestorben, davon allein 97 in Mexiko, wo die Schweinegrippe zuerst auftauchte. Bei den French Open in Paris war dieses Wochenende kein gutes für die großen Favoriten. Reto Held.
Gestern schied Rafael Nadal völlig überraschend aus. Bereits am Samstag hatte es Novak Djokovic erwischt. Und heute wankte auch Roger Federer bedenklich. Fiel letztlich aber nicht. Federer verlor gegen Tommy Haas zwar die ersten beiden Sätze und musste im dritten Satz einen schwierigen Moment überstehen. Letztlich setzte sich seine größere Klasse aber doch noch durch. 6-7, 5-7, 6-4, 6-0 und 6-2 gewann der Baselbieter und spielt nun im Viertelfinal entweder gegen Andy Roddick oder gegen Gael Monfils und ist trotz seiner Probleme nun der ganz große Favorit für das Turnier. Im Fußball wird europaweit fleißig für die nächste Saison geplant. Der FC Aarau tut dies ab sofort mit einem neuen Trainer. Jeff Saibene, der bisher Assistent war, übernimmt die Mannschaft von Richard Komonicki, der wegen fehlendem Vertrauen entlassen wurde. Bei Chelsea hat mit Carlo Ancelotti der langjährige Milan-Trainer für 3 Jahre unterschrieben und die UEFA plant in der Europa League, dem Nachfolger des UEFA Cups, einen Testlauf mit 5 Schiedsrichtern auf dem Platz. 2 zusätzliche Assistenten sollen jeweils einen Strafraum genau im Auge haben. Damit will man falsche Pfiffe bei Toren oder Penaltys verhindern.
Das Wetter. Am Abend gibt es vor allem am Nordrand der Schweiz sowie in den Bergen wenige lokale Schauer. Morgen Dienstag ist es erneut trotz Wolkenfeldern recht sonnig. Am Nachmittag bilden sich Quellwolken und in den Alpen sind lokale Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 22 Grad. Im Süden gibt es mit Nordföhn sommerliche 28 Grad. Am Mittwoch bleibt es sonnig, im Norden liegen die Temperaturen weiterhin bei 22 Grad, im Süden steigen sie mit Nordföhn auf knapp 30 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 2 und 4 und der DRS Musikwelle. Und mit diesen Themen geht es hier weiter. Zweifelhafte Zukunft. GM wird zum kompliziertesten Bankrott der US-Geschichte. Erbitterte Empörung. Die israelische Regierung tut sich schwer mit den neuen Tönen aus Washington. Neue Nation. Grönland wird unabhängig von Dänemark und kämpft trotz Ölmillionen gegen Armut. Und zurückhaltende Zuversicht bei Gareth Evans, dem Chef der Crisis Group.
I'm mildly optimistic. It's been a very ugly situation over a very long time and you can't be extremely optimistic.
Sri Lanka war lange genug eine furchtbare Situation. Eine wichtige Stimme hier im Echo der Zeit. Vor wenigen Stunden hat GM, General Motors, also Konkurs angemeldet, der einst größte Autokonzern der Welt. Unter Gläubigerschutz soll das Unternehmen getrimmt, mit weiteren 30 Milliarden Dollar Staatsgeldern versorgt werden und, so der ehrgeizige Plan der Regierung Obama, in 60 bis 90 Tagen in abgespeckter Form auferstehen. Aus Washington Peter Vöckeli mit seinem Bericht.
This is CNN Breaking News.
So klang es heute Morgen am US-Fernsehen, atemlos wie immer, doch diese Nachricht, obwohl erwartet, war dennoch historisch.
First though, it was once the heartbeat of America, but as we speak, General Motors is about to file for bankruptcy.
Einst der Herzschlag der amerikanischen Wirtschaft, jetzt in Konkurs, so die Schlagzeile von CNN. GM hat am frühen Morgen amerikanischer Zeit Konkurs angemeldet. Einst beschäftigte GM eine Million Mitarbeitende rund um den Globus. Einst hatte GM einen Marktanteil von 54% in den USA. Einst hieß es, what's good for General Motors is good for the country. Gut für GM ist auch gut fürs Land. Einst beeindruckten die GM-Wagen in der Werbung sogar den Mond.
How's this, Mr. Moon?
Wow! Is that the Rocket 88?
Right, with famous rocket engine power.
Tempi passati. Im 101. Jahr des Bestehens meldet GM Konkurs unter Chapter 11 an. Das bedeutet keine Liquidierung des Konzerns, sondern eine Restrukturierung unter Gläubigerschutz. 21.000 Angestellte werden zusätzlich entlassen, bis zu 14 Fabriken geschlossen. Die Hälfte aller Marken, nämlich Pontiac, Saturn, Hummer und Saab, wird abgestoßen. Eine Mehrheit der Obligationäre hat zugesagt, auf 90% ihrer Ansprüche zu verzichten. Die Autogewerkschaft nimmt schwere Einschnitte in Kauf. 40% der lizenzierten Autohändler wird gekündigt. Und die Regierung pumpt nochmals 30 Milliarden Dollar in den Konzern. Insgesamt summiert sich das staatliche Engagement auf 50 Milliarden und 60% der Aktien. Und auch die kanadische Regierung hat ein Darlehen über 9,5 Milliarden Dollar zugesagt. Präsident Obama begründete dieses enorme Engagement des Staates, der zum Hauptaktionär von GM wird, mit den katastrophalen Folgen, die eine Liquidierung von GM hätte, nicht nur für die Autoindustrie, sondern für die gesamte US-Wirtschaft.
In the midst of a deep recession and financial crisis, the collapse of these companies would have been devastating for countless Americans and done enormous damage to our economy beyond the auto industry.
Unter dem Konkursverfahren kann der neue GM-Konzern 79 Milliarden Dollar Schulden abwerfen und die Regierung Obama hofft, dass ein neuer GM-Konzern in 60 bis 90 Tagen aus dem Konkursverfahren entlassen wird und in abgespeckter Form auferstehen kann. Wenn dies gelingt, wäre selbst der Mond beeindruckt.
Vor einer Stunde hat also Präsident Obama seiner Nation diesen Riesenkonkurs mitgeteilt. Peter Föckerli in Washington. Über 21.000 Arbeitsplätze gehen verloren, 14 Standorte werden aufgelöst. Gibt es auch etwas Positives an dieser Pleite?
Ja, das Positive ist, es hätte noch viel schlimmer kommen können, denn ein Zusammenbruch und eine Liquidierung hätten laut Schätzungen mehr als 1 Million Arbeitsplätze direkt und vor allem indirekt kosten können. Und man darf auch nicht vergessen, GM ist ein Symbol. Sein Untergang wäre ein sehr schlechtes psychologisches Signal. In einem Konkursverfahren unter Chapter 11 dagegen hat der Konkursrichter einen großen Ermessensspielraum, zum Beispiel bestehende Verträge aufzulösen, Schulden zu eliminieren. Das heißt, GM hat in diesem speziellen Verfahren bessere Chancen, sich seiner Altlasten zu entledigen. Und schließlich erhält GM 30 Milliarden Dollar zusätzlicher Staatsgelder. Und es wird schon so lange von diesem Konkursverfahren nach Chapter 11 gesprochen, dass diese Vorstellung inzwischen an Schrecken eingebüßt hat. Ja, mittlerweile gilt sie weitherum als die beste.
Und doch bleiben da viele Risiken bestehen. Nun sind also die USA Hauptbesitzer. Wo stecken denn die Hauptprobleme?
Also ein Hauptproblem ist, dass die Politik, also der Staat, gleichzeitig Hauptaktionär ist, sich aber aus dem Tagesgeschäft heraushalten will. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich selbst. Ein Problem ist zum Beispiel die Fertigung von GM-Autos in China. Das macht für GM Sinn, stößt aber verständlicherweise auf heftigen Widerstand in den USA. Oder die neuen Umweltstandards, das ist eine Priorität der Regierung Obama. Aber GM macht noch immer vor allem Gewinn mit Spritfressern. Und ein letzter Punkt aus Sicht der Gläubiger, der problematisch ist, die Rangfolge der Gläubiger wird nicht eingehalten, zumindest bei Chryslers Konkurs nicht. Und das sorgt natürlich für ungute Stimmung in der Privatwirtschaft.
Das Ganze ist ja ein politischer Entscheid aus Washington, ein ehrgeiziger. Es ist viel von Hoffnung die Rede, Sie haben das auch in Ihrem Beitrag erwähnt. Was hängt denn für die Regierung Obama davon ab?
Also, dass ein demokratischer Präsident ein solches Programm durchzieht, das zwar die Gläubiger schröpft, aber eben auch die Arbeiter zur Kasse bittet und die Steuerzahler, das hätte man vor einem Jahr nicht erwartet. Die Gewerkschaften waren im Wahlkampf wichtige Unterstützer von Obama und die vier hauptbetroffenen Bundesstaaten hat Obama 2008 alle gewonnen. Indiana zum Beispiel ging zum ersten Mal seit über 40 Jahren an die Demokraten. Diese Staaten möchte Obama in den Zwischenwahlen im nächsten Jahr natürlich nicht verlieren.
Heute hat ein Insolvenzgericht den Rettungsverkauf von Chrysler an Fiat gut geheißen. Damit wird das Unternehmen wohl rasch aus dem Insolvenzverfahren rauskommen. Bei GM geht es um einen sehr viel größeren Konzern. Wird das dennoch auch in diesem Fall gelingen?
Das scheint schon sehr ehrgeizig zu sein, 60 bis 90 Tage, denn die Gläubiger können, und das ist ihr gutes Recht, Steine in den Weg werfen. Das Konkursverfahren eines solch riesigen Gebildes wie GM ist, das kann sich in die Länge ziehen. Aber Präsident Obama hat natürlich den heutigen Entscheid in Sachen Chrysler als Beispiel für eine rasche Wiedergeburt von GM sehr bemüht.
Informationen und Einschätzungen direkt aus Washington von unserem Korrespondenten Peter Vögeli. Ein weiteres schwieriges Kapitel der USA, die Nahostpolitik. Seit US-Präsident Obama klipp und klar fordert, den kompletten Siedlungsbau im besetzten Westjordanland zu stoppen, wird der Ton zwischen Israel und den USA immer gehässiger. Israelische Politiker sind entsetzt. Sie wollen nicht wahrhaben, dass die Ära Bush mit ihrem, wie es heißt, absoluten Verständnis für die Wünsche Israels vorbei ist. Um zu versuchen, Obama doch noch Zugeständnisse abzuringen, hat Premier Netanyahu nun seinen Verteidigungsminister Barak nach Washington geschickt. Irene Meyer.
Und noch einmal ein trotziges Nein. Nach der gestrigen Kabinettssitzung hat Transportminister Katz verkündet, die israelische Regierung werde unter keinen Umständen den Siedlungsbau im besetzten Westjordanland stoppen. Begleitet wird diese trotzige Reaktion von lautem Wehklagen über eine amerikanische Regierung, die pro-palästinensisch sei, die von Abbas nichts und von Israel alles fordere und die sogar den ominösen Brief von Präsident Bush aus dem Jahr 2004 ignoriere. Ein Brief, der quasi ein Blankoscheck für weiteren Siedlungsbau ist und Israel verspricht, dass es die großen Siedlungsblöcke auch behalten dürfe, wenn ein palästinensischer Staat errichtet werde. Bushs Nachfolger Obama sieht in diesem Brief offensichtlich keine Verpflichtung. In Washington ist keine Rede mehr von diesem Papier. Präsident Obama, Außenministerin Clinton und Nahostvermittler Mitchell treten gemeinsam Israel entgegen mit der Botschaft Ende des Siedlungsbaus komplett und überall. Außer ein paar Linken in der Arbeitspartei erwischt diese Haltung offensichtlich alle Politiker in Israel auf dem falschen Fuß. Damit hat keiner gerechnet. Eiligst hat Verteidigungsminister Barak die Räumung einiger sogenannter Außenposten angeordnet, sozusagen als Zeichen guten Willens. Darunter ist, so schreibt die Zeitung Ma'arif, zum 20. Mal die Siedlung Shvut Ami. Und wie 19 Mal zuvor waren die Siedler dort nach einer Stunde bereits wieder zurück. Die Ablenkung mit diesen sogenannten Außenposten, den einzigen Siedlungen, die Israel selber als illegal betrachtet, funktioniert nicht mehr. Trotzdem versucht Verteidigungsminister Barak jetzt in Washington mit der Obama-Regierung einen Deal auszuhandeln, wie er unter Bush gegolten hat. Israel räumt alle Außenposten und kann dafür die bestehenden Siedlungen weiter ausbauen. Natürliches Wachstum heißt das in Israel. Ofir Pines von der Arbeitspartei hält dies für vergebliche Mühe. Die Amerikaner hätten gemerkt, dass dieses Gerede vom natürlichen Wachstum ein Bluff sei, sagt er. Und auch die Warnung Netanyahus, Obama provoziere mit seiner Forderung den Fall der israelischen Regierung, wird kaum verfangen. Präsident Obama steht unmittelbar vor seiner wichtigen Rede an die muslimische Welt. Am Donnerstag will er von Kairo aus die Araber und die Muslime in der Welt davon überzeugen, dass die Vereinigten Staaten mit der Ära Bush und ihrer Politik gebrochen haben. Ein echter Dialog mit den Arabern und Muslimen soll entstehen, das ruinierte Vertrauen wieder wachsen. Auch als begnadeter Rhetoriker wird Obama dies ansatzweise nur schaffen, wenn er auch ein Minimum an Substanz vorweisen kann. Sollte er die Forderung nach einem kompletten israelischen Siedlungsstopp nun fallen lassen, müsste er in Kairo gar nicht mehr auftreten.
Nahost-Korrespondentin Irene Meyer. Nur weil kein Krieg mehr ist auf Sri Lanka, ist noch lange nicht Friede. Jetzt ist die sri lankische Regierung erstmals seit ihrem Sieg über die tamilischen Rebellen auf der internationalen Bühne aufgetreten, in Singapur beim Asien-Sicherheitsgipfel. Und dort hat sie zwiespältige Signale ausgesandt. Einerseits war viel Eigenlob zu hören, andererseits eine gewisse Bereitschaft zum Dialog. Besonders aufmerksam verfolgt hat das auch Gareth Evans. Er ist Präsident der Denkfabrik Crisis Group und die setzt sich seit Jahren intensiv für eine Lösung im Konflikt auf Sri Lanka ein. Evans ist einigermaßen zuversichtlich für die Zukunft des Landes. Fredrik Steiger hat ihn in Singapur getroffen.
Als Sri Lankas Außenminister Rohitha Bogolagama vor Spitzenpolitikern und Experten aus dem asiatisch-pazifischen Raum stolz den Sieg der Armee über die tamilischen Rebellen pries, forderte ihn der langjährige frühere Außenminister Australiens und heutige Chef der International Crisis Group Gareth Evans heraus. Der Minister wisse doch, dass sowohl bei den Tamilen selber als auch weltweit große Besorgnis herrsche wegen vielfacher Menschenrechtsverletzungen, auch durch die sri-lankischen Streitkräfte. In einer langen Antwort sprach Bogolagama zwar viel von einem versöhnten Land, wo die Mitglieder aller Volksgruppen dieselben Rechte genössen, aber eine vielfach geforderte internationale Untersuchungskommission sei unerwünscht. Sein Land sei imstande, die jüngste Vergangenheit selber aufzuarbeiten. Seine Skepsis zerstreute der Außenminister damit nicht, erklärte Gareth Evans gegenüber Schweizer Radio DRS.
What has been a legitimate campaign against a terrorist insurgency, the means by which that campaign has been carried out have caused serious pain, distress.
Die militärische Kampagne gegen die tamilischen Terroristen sei zwar durchaus berechtigt gewesen, aber deren Art und Weise habe unsägliches Leid verursacht. Am dringlichsten sei nun, all jene, die noch immer in Armeelagern festgehalten würden, wieder freizulassen.
The crucial thing first of all is to get the people in the camps resettled.
Dabei sei es legitim zu prüfen, ob sich unter den Festgehaltenen nicht noch Extremisten befänden. Doch diese Prüfung müsse fair und international überwacht erfolgen. Dann müsse sogleich ein politischer Prozess der Aussöhnung mit der tamilischen Minderheit beginnen.
It's critical that we move forward into a political reconciliation process in which serious.
Dieser sei in ihren Hauptsiedlungsgebieten eine gewisse Selbstverwaltung zu ermöglichen. Es müsse endlich ein ernsthafter, gleichberechtigter Dialog zwischen der Regierung und tamilischen Vertretern stattfinden. Dass auch die tamilische Diaspora dabei eine Schlüsselrolle spiele, sieht Evans eher nicht.
Put that to one side. They were very self-interested in all of this, and I did not make myself very popular with them by saying to them over and over again, I mean, your leader Prabhakaran is just a terrorist thug.
Viele selbsternannte Wortführer vertreten bloß Eigeninteressen. Er habe sich oft unbeliebt gemacht, wenn er ihnen vorgeworfen habe, sie liefen alle hinter Prabhakaran her, einem terroristischen Schurken. Aber weltweiter Druck auf die sri-lankische Regierung sei notwendig. Umso enttäuschender war es für Gareth Evans, dass sich nun der UNO-Menschenrechtsrat einmal mehr, wie er sich ausdrückt, von Menschenrechtsverletzerstaaten zur Geisel nehmen ließ, indem er Sri Lanka nicht kritisierte und einfach gewähren lasse.
Of course it's disappointing, but I think the pressure is clearly been mounting on the Sri Lankan government.
Dennoch, der Druck steige und Sri Lanka sei nicht das autistische Nordkorea. Sri Lanka sei sehr wohldruckempfindlich, zumal das Land zurzeit Kredite vom Weltwährungsfonds brauche und auf europäische Investitionen angewiesen sei. Positiv sieht Evans die Parlamentsrede nach dem Sieg der Regierungstruppen von Präsident Mahinda Rajapakse, in der er von Triumphgehabe absah.
I'm mildly optimistic. It's been a very ugly situation over a very long time and you can't be extremely optimistic.
Auch deshalb ist der Chef der Crisis Group zumindest moderat optimistisch. Großen Optimismus erlaube er sich indes nicht. Nach den Jahrzehnten des Blutvergießens brauche es Zeit, bis die Wunden verheilt seien.
Fredrik Steiger vom Asien-Sicherheitsgipfel in Singapur. Am längsten Tag des Jahres, am 21. Juni, wird die größte Insel der Welt, Grönland, zur eigenen Nation. Nach Jahrhunderten als Kolonie und 30 Jahren als autonomer Teil des dänischen Königreichs. Doch am Polarkreis herrscht drei Wochen vor diesem großen Tag nicht nur Aufbruchstimmung. Der ist Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Die 55.000 Grönländerinnen und Grönländer fristeten lange ein fast vergessenes Dasein am Rande der Welt. Doch seit einigen Jahren wird die Insel geradezu in die Moderne katapultiert und erlebt einen großen wirtschaftlichen Aufschwung. Wir haben eine große Zukunft vor uns, falls wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, sagt der sozialdemokratische Finanzminister Per Bertelsen. Tatsächlich konnte sich Grönland in der jüngsten Vergangenheit sogar leisten, dem Nachbarn Island mit einem No-Kredit unter die Arme zu greifen. Doch das Geld, das Grönland seit der Ankunft der großen Ölfirmen und von immer mehr Kreuzfahrtschiffen mit wohlhabenden Touristen aus Nordamerika und Europa in die Hände bekommen hat, ist nicht nur im Sinne der grönländischen Steuerzahler verwendet worden. So wurden alleine dem Vorgänger von Per Bertelsen als Finanzminister, Jens Napartok, mehr als 74 Verstöße gegen das geltende Spesenreglement nachgewiesen. Unter anderem deklarierte dieser den Besuch von Striptease-Lokalen und Bordellen in Kopenhagen als, Zitat, «politische Sondierungen im Ausland». Bei den morgigen Wahlen ins grönländische Parlament hofft die oppositionelle Unabhängigkeitspartei, vom Unmut der Wählerinnen und Wähler über diese britischen Verhältnisse auf Grönland zu profitieren. Oppositionsführer Kuupik Kleist verspricht aber nicht nur einen verantwortlicheren Umgang mit den Steuergeldern, sondern auch neue Lösungen für die Zukunft. Nach der vorläufigen Klärung der Unabhängigkeitsfrage müssen wir endlich die schweren Probleme, die unsere Gesellschaft belasten, mit Kraft angehen, sagt Kleist, und spricht damit nicht nur den verbreiteten Alkoholismus an, sondern auch die grassierende Armut, unter der in den entlegenen Gebieten der Insel insbesondere viele Familien mit Kindern zu leiden haben. Kleist, vermutlich Grönlands künftiger Regierungschef, möchte deshalb das Sozialsystem und das Schulwesen stärken. Das Geld dafür soll nicht mehr wie bisher aus Dänemark, sondern aus den Einkünften der Ölwirtschaft kommen. Zudem soll massiv in den Aufbau einer umweltgerechten Tourismusbranche investiert werden. Grönlands Unabhängigkeitspartei, die am Dienstag wahrscheinlich erstmals zur wichtigsten politischen Kraft aufsteigen wird, will das Megaland mit der Mini-Bevölkerung langfristig für eine Zukunft als Vollmitglied der Vereinten Nationen vorbereiten. Darüber hinaus soll sich die Insel nach Meinung vieler Grönländerinnen und Grönländer auch gegenüber der Europäischen Union, die es 1985 verlassen hatte, neu positionieren und allenfalls einen Wiedereintritt erwägen. Schließlich werden mit Washington sicherheitspolitische Verhandlungen angestrebt. Bis heute betreiben die USA im nordgrönländischen Thule einen wichtigen Stützpunkt. Grönland verlangt hier mehr Mitsprache und mehr Geld.
Das war der Bericht von Bruno Kaufmann. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Villinger, für die Nachrichten Christian Löscher, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.